Als Grundlage der Predigt lese ich den Text aus 1. Mose 8, die Verse 20 bis 22, garantiert, solange die Erde steht. Wir sind in der Situation nach der Sintflut. Und Noah baute dem Herrn einen Altar und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen: Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht noch einmal will ich alles Lebendige so schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wir wollen, soweit wir es können, uns zum Gebet erheben.
Ja, für uns ist das immer eine ganz große Freude, besonders in diesen Tagen, wenn man auch in der Gemeinschaft zusammenkommt. Sehr rar geworden, das Treffen, das Sehen, das Begegnen, natürlich Berlin. Wenn man sagt, garantiert, solange die Erde steht. Also ich hätte auch nie gedacht, dass der eiserne Vorhang mal wieder zusammenbricht und dann ohne einen Schuss. Da habe ich gedacht, das ist garantiert, die Mauer, solange die Erde steht, aber es gibt ganz große Wunder in diesen Tagen. Umso mehr fällt mir auf, wenn man durch die Stadt geht, wie überall, nicht bloß auf den Wahlplakaten, eine riesengroße Angst da ist. Um unsere Welt, dass unsere Welt aus den Fugen gerät. Fängt am Klima an, ob wir diese Welt überhaupt erhalten können, war ja sehr mutig, wie eine junge Aktivistin im Berliner Dom gesagt hat: Gott hat diese Katastrophe, die vor uns liegt, gar nicht mehr in der Hand. Wir müssen jetzt ran, entspricht diesem tollen Geist, der in unseren Tagen herrscht. Yes, we can, wir machen's. Nicht Gott, wir machen das. Wir haben das alles in unserer Hand. Wer will diese Zerstörung noch aufhalten, dieses Kaputtgehen? Was liegt vor uns? Die Angst vieler Menschen? Was ist die Zukunft? Future. Welche Zukunft haben wir noch, sagen die jungen Leute. Und das ist Panik und Angst. Unvergessen bleibt, wie vor vielen Jahren schon das Magazin Der Spiegel Titelcover hatte, dass der Kölner Dom bis zur Spitze unter Wasser steht. Manchmal fragt man auch, ob die Panik vielleicht aus den Fugen geraten ist. Dieser Tage war ich doch erstaunt. In der Wettervorhersage vom Deutschen Wetterdienst, dass dieser Sommer der nässeste war, das stimmt, aber auch der wärmste, dafür habe ich doch meine Zweifel. Aber die Panik ist da, die Angst, was kommt, was kommt? Haben wir das Ganze noch in der Hand? Wir leben in keiner heilen Welt. Wir leben in einer unheimlichen Welt, in einer Welt, in der so viel geschieht Unheimliches, in der Viren toben, viele Viren, Malaria, viele Krankheiten, Zuckerkrankheit, Krebs, 750.000 Viren, eine gefallene Welt, in der wir leben, Krankheit und der Tod herrscht. Was in diesen Tagen in Afghanistan abläuft, wir denken in diesen Tagen auch ganz besonders an jene Missionsboten, die sich nicht evakuieren ließen, auch aus unserem Land und in Afghanistan sind, und an die Untergrundgemeinde, die dort besteht. Ein tiefer Riss geht durch die Schöpfung, die uns so freut, Sommer, Und das sind nicht nur Viren, das sind Bakterien. Als Robert Koch einst die Bakterien entdeckte, wurde er verspottet von der Medizin. Und dann hat man das gefunden, welche Ursachen das sind. Die blutsaugenden Insekten und die Schmarotzer und die Vulkane und die Erdbeben, die unsere Welt erschüttern lassen. Unwetter seit den ersten Tagen, Fluten, die einhergehen, die einst wie beim Erdbeben von Lissabon die ganze Aufklärung erschüttert haben, die unheimlich viel Toten. Nein, wir leben in einer unheimlichen Welt. Und da kommen so viele ins Wanken, die fragen, und wir können es nicht beherrschen. Wir sind als Menschen ein Teil dieses Problems von Anfang an. Und das steht da drin, auch in diesem großen Segen über Noah. Das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Und Gott reut es, dass er Menschen geschaffen hat. Und dann geschieht diese furchtbare Katastrophe, wo Menschen ringen ums Überleben und es hat alles keinen Wert. Sie retten sich bis auf die Spitzen der Berge und gehen unter in der furchtbaren Flut. Und dann sagt Gott, nicht mehr soll das kommen. Nein, eine Sintflut wird nicht mehr kommen. Das hat Gott verfügt. Aber die Katastrophen bleiben. Wir erinnern uns, wie das auch im biblischen Bericht so klar drinsteht, man muss Bibel lesen, wenn man durchblicken will. Gott hat diese Welt im Tohuwabohu geschaffen, in diesem riesen Durcheinander, der Chaosmächte dieser Welt. Und die Chaosmächte sind gebannt durch das Schöpferwort des lebendigen Gottes. Bis hierher sollst du kommen, hier sollen sich legen deine Wellen, bis hierher und nicht weiter. Das hat Gott verfügt. Und wir wissen um die Bedrohung unseres Lebens und das wissen alle, die heute auch mit diesen Krankheitsmächten kämpfen. Es ist ja gar keiner unter uns, der nicht von diesen schweren Zerstörungsmächten im Schatten des Todes befallen ist. Wir leben in einer unheimlichen, heillosen Welt, wo so viele Mächte toben, Chaosmächte, die unser Leben bedrohen. Auch wie es am Anfang heißt, beim Sündenfall Schmerzen, nicht bloß bei der Geburt der Frau. Wie viel sitzen da heute im Gottesdienst mit sehr schweren Schmerzen? Und wir kennen das von Dornen und Disteln auf unserem Acker. Nein, die Arbeit ist nicht schlecht, Arbeit ist schön, wenn nicht die Dornen und die Disteln wären, in denen man sich die Finger wund reißt, wenn nicht der Ärger wäre, wenn nicht die Menschen wären, die uns das Leben so schwer machen. Und darum ist die Frage, was das alles kommen soll. Und der Noah, der steigt aus der Arche, das ist das Wunder. Noah darf leben. Gott gedachte an Noah. Weißt du, das ist das große Wunder. In einer unheimlichen Welt, du darfst leben, weil Gott es will. Der große und gewaltige Gott, der Herr aller Herren und König aller Könige, der diese Welt geschaffen hat, der dein Leben geschaffen hat, der will, dass du lebst. Und dann heißt es, und Noah fand Gnade vor Gott. Nein, keiner kann vor Gott bestehen mit seinen Taten, kein Einzelner. Keinen Tag können wir vor Gott bestehen. Aber Gnade finden, unverdiente Gnade, weil Gott vergeben will, weil Gott barmherzig ist. Und darum ist die Geschichte von der schrecklichen Flut für uns ganz wichtig in diesen Tagen, uns wieder daran zu erinnern, dass diese Welt vergeht, die hat keinen Bestand. Das werden auch die Aktivisten nicht erhalten können. Aber solange die Erde steht, das bestimmt Gott. Und wenn Jesus wiederkommt, wird diese Erde vergehen, die Elemente werden zerschmelzen. Aber wir wissen auch, dass es der Bußruf Gottes ist in unserer Welt, der Bußruf Gottes. Lass dich doch finden. Ich werde immer wieder in Offenbarung 16, Vers 8 erinnert, dass zu den großen Gerichtshandeln Gottes gehört, dass die Sonne ihre Kraft über die Erde ausgießt und die Erde verdorrt. Wie oft ist das geschehen? Im Buch Joel ist das beschrieben, wo die Früchte vertrocknen. Wir kennen das aus der Zeit Ahabs und Elias. soll kein Tropfen Regen fallen. Ich sage es denn, sagt der Prophet Gottes, weil Gott das bestimmt. Und das ist in der Ordnung Gottes festgelegt, dass er diese Schöpfung will. Ist ja ganz wunderbar auch in der Erzählung von der Arche, wie plötzlich diese Taube kommt und diesen Zweig, diesen grünen Zweig bringt. Hast du das auch schon mal erlebt? Staunen über die Wunder. Ich habe diesen verregneten Sommer sehr genossen, mich gefreut, wie üppig alles wächst. Gottes Schöpfung. Wie groß ist unser Gott. Geh aus, mein Herz, und suche Freude in dieser schönen Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Ist doch nicht bloß eine Angst, sondern ich darf leben. Wenn man denn so alt ist wie ich, nur erst recht, darf leben. Was ist das? Dass unsere Sinnen wir noch brauchen können, und Hände und Füße, Zunge und Lippenregen, das haben wir zu danken seinem Segen. Wir leben unter dem Segen Gottes in einer heillosen Welt, in einer zerstrittenen Welt, in einer Welt der Sünde und des Krieges und der Angst. Und das ist so wunderbar. Ohne Gott kann man gar nicht leben. Und darum wollen wir das den Menschen sagen. Du brauchst das. Und das ist das Wunder einer ganz großen Liebe, dass Noah lebender, mein erster Punkt, eine ganz große Liebe Gottes. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Wenn wir wieder aufstehen können, wenn wir essen können, ja, wir können auch nie vergessen, auch die unter Ihnen, die die schrecklichen Hungerjahre erlebt haben, wir müssen die Hände falten und Gott danken. Über jeden Bissen, den wir genießen können. Solange, ja, wie war das im Krankenhaus nach der Operation, der erste Teelöffel mit der Suppe wieder. Es geht wieder. Danke, Herr. Wir leben von deiner Gnade. Und so steigt der Noah aus der Arche und genießt das. Die Früchte, die Bäume, die Berge, die strahlende Sonne überwältigend. Es gibt einen lebendigen Gott, der sucht mich in seiner Liebe. Lieb so sehr das Lied von Johann Jakob Schütz. Was unser Gott geschaffen hat, das will er auch erhalten. Darüber will er früh und spät mit seiner Güte walten. In seinem ganzen Königreich ist alles recht, ist alles gleich. Gebt unserem Gott die Ehre. Dass das Wunder, dass das Böse nicht alles zerstören kann, Gottes Güte und Erbarmen erhält diese Welt und er sucht uns in seiner Liebe. Und dieses Bild der Taube hat ja alle fasziniert. Die gottlosesten Revolutionäre und Marxisten, die Taube, das Friedenssymbol. Nein, 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 das ist nicht das Friedenssymbol. Die Taube ist das Symbol der Güte Gottes. Die Taube bringt das nur, dieses Zweiglein, dieses kleine Ausschnitt, dieser kleine Ausschnitt aus der Schöpfung Gottes, was er tut. Es ist Gottes Gnade, seine schützende Hand, die dir begegnet. Und wenn auch über deinem Leben die Unwetter toben. Ach, das war etwas ganz Furchtbares, was in den letzten Monaten geschehen ist. Ich weiß noch, vor einem Jahr im Badischen durfte ich predigen. Und der Bürgermeister saß an der Orgel, hat sich furchtbar aufgeregt, wie ich gesagt habe. Das darf nicht geschehen, dass die Kranken nicht mehr besucht werden. Und ich habe das Wort gewusst wie im Zuchthaus. Isolierung, die Totalisolierung. Doch, allmählich merken es auch mehr. Das sind Verbrechen. Niemand darf darüber verfügen, sondern gerade in der Schwäche unseres Lebens brauchen wir den Zuspruch der Gnade Gottes. Und erst auf dem Sterbebett wird es noch wichtiger, dass jemand da sitzt. Natürlich mit der Schutzkleidung, so wie der Arzt auch mit der Schutzkleidung kommt und die Krankenschwester. Aber das darf kein Staat uns verbieten. Da hätten wir Christen aufschreien müssen, noch viel mehr. Ich habe es damals in IDEA veröffentlicht, am 8. Mai des letzten Jahres, und habe gesagt, das kann nicht sein, dass man uns das nicht mehr zulässt. Denn dort braucht man erst recht den Zuspruch, wenn äußerlich der Schatten des Todes sich über mein Leben legt, dass Gottes Gnade mir nahe ist und nicht von mir genommen werden kann. Das ist wichtig in einer unheimlichen Welt. Und darum ist das so wichtig, dass Gott mir auch Zukunft schenkt, das erlebt dieser Noah, dass ihm Gott das zuspricht, dass Gott diese Welt nicht mehr in der Sinnflut zerstören will. Solange die Erde steht, das ist Gottes Zeitplan. solange diese Erde steht, ist die Liebe Gottes da und steht jedem Menschen offen. Gott lässt sich finden in seiner Güte. Es ist so wichtig, dass wir unser Herz nicht an diese vergehende Welt binden. Ich will am nächsten Sonntag noch was dazu sagen. Das ist die Not, dass uns die irdischen Dinge so wichtig sind. Ich habe gar keine Angst, dass einer weltfremd unter euch lebt. Eure Sparbücher und die Geldentwertung und die Preise und was man isst und kauft und welchen Beruf man ergreift. Das ist ja uns allen so wichtig, dass man darüber vergisst, dass die Ewigkeit vor uns steht. Dass das Allergrößte, wenn uns Gott heimruft in seine neue Welt. Er sucht uns in seiner Liebe. Und das, was Gott noch einmal da erwähnt, dass das Menschenherz böse von Jugend auf, ja, das ist das Hauptproblem. Und darum will uns Gott retten. Die Geduld Gottes über dieser Welt, das nicht, weil Gott abwesend ist, sondern weil Gott wartet, weil der Bußruf da ist, kehr um, noch ist es Zeit. Gott will sich finden lassen in seiner Liebe. Und darum ist so wichtig, schau nicht nach unten, lass dich nicht erschrecken von dem, was dir Angst macht in der Welt, sondern schau nach oben. Der Herr ist da und er sucht dich. Und was ist das wunderbar, wenn ein Mensch heimfindet und sagt, ich weiß, was der Sinn meines Lebens ist. Ich habe eine ewige Zukunft. Und das kann auch der Tod nicht auslöschen. Wie ich das letzte Mal hier war, hat mich jemand am Ausgang gefragt, der gerade in tiefer Trauer war, ist das wirklich wahr, dass man den Tod nicht schmecken wird? Mich hat ein großer Prediger des Evangeliums, der heute im Altenheim lebt, über 90 Jahren gefragt, ist das wirklich wahr mit dem Tod nicht schmecken? Was steht in deinem Urtext? Das steht wirklich da im Jesuswort, dass die, die Jesus gehören, den Tod nicht schmecken, sondern hinübergehen in die neue Welt. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Das ist wunderbar und darum freuen wir uns, dass Gott Regen und Sonne gibt, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Es war ja der gefährliche Irrtum der Aufklärung, dass der Mensch die Weltprobleme lösen kann. Der hält sich bis heute. Der Mensch kann es nicht lösen. Und es kann nur Gott erlösen aus dieser Welt. Und wir freuen uns und danken Gott über all dem Schönen, was immer noch sichtbar ist in dieser Welt, was auch der Sündenfall nicht hat zerstören können. Diese herrliche, wunderbare Welt und die, die in Urlaub sind, die erleben etwas von der wunderbaren Welt. Auch der große Irrtum in unserer Zeit, als ob der Darwinismus die Weltentwicklung allmählich zu ihrem Glück führen würde. Nein, wir wissen, das stimmt nicht, dass die Welt sich selber zum Guten entwickelt. Wir wissen um die große Bedrohung und um die große Not des Menschen, der in seiner Sünde sich selbst zerstört. Und das ist die große Not, die wir haben. Darum ist das so wunderbar am Ende. Wird Noah gebeten, einen Altar aufzurichten. Nicht als ob wir Gott etwas bringen können, sondern bring dein ganzes Leben, das was du hast, diesem Gott dar. Alles, was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Es ist deine Gabe in einer unheimlichen Welt und wir empfangen das so in deiner großen Liebe. Dieser Altar zielt schon ganz am Anfang der Bibel auf das Kreuz von Jesus, wo der Fluch dieser Welt überwunden ist und wir mit Gott versöhnt sind. Das ist das Geheimnis. Ergreife diese Versöhnung mit uns. Nun haben wir Frieden mit Gott und sind versöhnt. Der erste Punkt war mir das wichtig. Welch eine große Liebe leuchtet da auf. Ein zweiter Punkt. Welch eine Geduld. Das hat Jesus aufgegriffen und gesagt, es wird in den letzten Tagen dieser Welt, die Welt hat ihre Begrenzung, die Welt hat ihre Endlichkeit, sie ist nicht unendlich, ist auch ein Irrtum unserer Tage. Solange die Erde steht, wird es so sein wie in den Tagen Noahs. Die Menschen essen und trinken, sie feiern Feste, die heiraten und lassen sich verheiraten. Aber sie wachen nicht auf, dass in dieser Welt ein Riesenkampf chaotischer Zerstörungsmächte tobt. Meinst du denn, es gäbe einen Teufel, haben manche gesagt? Ja. Machen Sie die Augen auf. Was die Bibel uns erzählt, über die schreckliche Macht Satans, wie er die Welt zerstört, wie er unser Herz vergiftet, wie er uns losreißt vom Frieden Gottes. Wir leben in dieser Welt, in einer unheimlichen Welt. Warum erhält denn Gott diese Welt? Weil er Geduld hat und nicht will, dass Menschen verloren gehen. Das ist ein ganz großes Geheimnis, bis man das erkennt. Ach so, ja, das steht in der Bibel. Man muss Bibel lesen, dann versteht man das alles. Im Psalm 119, dem längsten Psalm der Bibel, heißt es: Herr, wenn ich an deine ewigen Ordnungen denke, so werde ich getröstet. Es hat einen Mann getröstet, den ich vorher zitiert habe, Johann Jakob Schütz, den Reichsrat von Frankfurt, der dieses herrliche Lied gedichtet hat, sei Lob und Ehre dem höchsten Gut. Der wurde damals in der Kirche so schrecklich gemobbt, war eigentlich ein Freikirchler, vor 400 Jahren. Und die Pfarrer haben ihn nicht verstanden, er hat gesagt, ihr macht das Abendmahl so feierlich. Und dann hat man ihn schließlich verstoßen und am Ende wurde er ohne irgendwelchen Beistand bei Nacht und Nebel beerdigt. Jeden Hund beerdigt man feierlicher als ein Johann Jakob Schütz, einen der angesehensten Bürger von Frankfurt. Und da steht in den Gesangbüchern auch noch drin, er sei aus der Kirche ausgetreten. Manche meinen, das sei das schlimmste Verbrechen in dieser Welt. Er blieb sogar in der Kirche. Aber er hat nicht mehr mitmachen können, weil er die Gemeinschaft der Gläubigen in der großen Freiheit der Liebe Jesu gesucht hat. Und da war ihm das ein Trost: Herr, wenn ich in deine ewigen Ordnungen denke, da werde ich getröstet. Du hast deine Ordnungen in der Welt, auch wenn es unter Menschen nicht mehr gilt. Und wir wissen das, dass es eine Garantieerklärung des Schöpfers ist, dass er alle Dinge trägt mit seinem mächtigen Wort. Kolosser 1 steht: Er, Christus, ist vor allem und es besteht alles in ihm. Oder in Hebräer 1, dass Jesus alle Dinge trägt mit seinem kräftigen Wort. Wir freuen uns, dass Gott in dieser Welt wirkt. Er ist nicht tot, wie dort diese Aktivistin im Berliner Dom meint, in ihrer Gotteslästerung sagen zu müssen. Nein, Gott wirkt wunderbar und er hält diese Welt. Ich weiß noch, als Kind in Stuttgart, wie wir in den Trümmern waren, haben wir die Schuttreste zusammengekratzt und haben ein kleines Gärtchen angelegt und wird die erste Kresse gewachsen. Für uns Kinder aus dem Chaos des Zusammenbruchs und des Krieges, Gott lässt das wachsen und so kannst du dich freuen an deinem Leib, an den Wundern, auch in den schweren Belastungen deines Lebens. Das, was da steht von dem bösen Herzen, das ist nicht pessimistisch, sondern gerade Gott will dich lösen, weil er der Herr ist und will ein neues Herz geben. Das ist das Geheimnis. Da steht schon da, ich will meinen Geist in euch geben, ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Jetzt muss ich aber doch noch ein Wort sagen, dass nicht einer denkt, ich sei nicht für den Umweltschutz. Jeder Christ, jeder Gläubige ist doch für den Umweltschutz. Wir können es doch nicht sehen, die Vermüllung der Welt. Und wir können doch nicht sehen, wie die Welt zugeteert wird und zubetoniert wird. Und da brauche ich doch kein Wort zu verlieren. Aber man vergisst darüber, dass die schlimmste Umweltverschmutzung im menschlichen Herzen passiert, in der geistigen und moralischen Verwilderung, wo die Gebote Gottes außer Kraft gesetzt werden, wo die Liebe in vielen erkaltet, wo die Ich-Sucht bloß noch regiert und wo der Mensch in seiner Eigenart meint, alles beherrschen zu können. Das ist doch die große Not, wo die Erneuerung ansetzen muss in diesen Tagen. Darum können wir das nicht genug sagen, dass Gott das will. Darum wartet er auf Umkehr. Ach, wie hat es Jesus mit schönen Bildern gesagt, wo der Gärtner um den Baum, der keine Früchte und keine Blätter mehr hat, noch einen Graben macht und nochmal die Gießkanne holt und nochmal bewässert, ob er möchte Frucht tragen. Noch ein Jahr Geduld. Noch ein Jahr Geduld. Ich weiß ja nicht, ob ich das Jahresende erlebe und viele unter uns auch nicht. Gottes Geduld trägt dich, er sucht Frucht in deinem Leben, weil Gott die Umkehr will und die Erneuerung. Das klingt doch schon bei Noah an. Weil sonst mein Leben auf Sand gebaut ist, nicht auf Felsengrund, weil es so keinen Wert hat. Gott will das Böse überwinden mit Gutem und die Welt harter kommenden Erlösung. Und das ist so furchtbar, dass heute das Wort Gottes rar geworden ist in unserer Gesellschaft. Wir wollen das wieder hineinrufen. Ja, Gott lässt sich finden, wer ihn sucht, wird ihn finden. Und wir dürfen uns freuen an all den Gaben, die der Herr uns schenkt, an dem, was er uns noch gibt, mit unserem Leben. Durch die Schrecken der Welt hindurch denkt Gott an dich. Gott gedachte an Noah auf dem Höhepunkt der Flut. Und das ist das, was wir den Kranken zurufen, die heute uns vielleicht nur über das Mikrofon hören. Gott denkt an dich. Und das ist so viel mehr, als du begreifen kannst. Er lässt dich nicht los. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Er will sich in deinem Leben verwirklichen, auch wie in dieser unheimlichen Welt und in den Fluten des Chaos, die über diese Welt hereingebrochen sind. Du darfst das erleben und erfahren. Und noch einen letzten Punkt, welch eine Treue. Warn Müller aus Bad Arolsen, der hat als junger Christ, wie er hörte, es gibt die Tropen, hat er gesagt, das kann nicht sein. Denn in der Bibel steht Sommer und Winter. Und wenn es ein Gebiet in der Welt gibt, wo es keine Tropen gibt, das kann nicht sein. Die Bibel hat recht. Da hieß Emde. Er hat gern nachschauen wollen, ob das wirklich stimmt mit den Tropen, mit der Treue Gottes, dass also das überall in der Welt so gelten soll. Aber er hat natürlich kein Geld gehabt, so hat er sich verdient als Seemann. Und wenn er ausgesteuert wurde, ausgemustert wurde als Seefahrer, hat er sich in Surabaya in Indonesien niedergelassen, damals Kolonialgebiet der Holländer. Und hat dort doch von einem Landsmann das Uhrmacherhandwerk gelernt. Aber er war ein Jesuszeuge. Wir waren, meine Frau und ich, in Bad Arolsen in der Mühle und dort waren zwei Indonesier. Den liefen die Tränen runter und sagt, wenn der Emde nicht gekommen wäre auf seinem Suchen, wo die Tropen sind. Und er hat gesagt, das gibt es wirklich auf dieser Welt, ein Land, wo es auch heiß ist im Winter. Aber was hat er erlebt? Er hat erlebt, dass Menschen, damals Muslime, einen Hunger nach Jesus haben. Die holländische Kolonialregierung hat es ihm verboten. Die Kirche hat den bekehrten Muslimen den Zutritt verboten in Indonesien. Wir wollen nicht. Das gibt Unruhe in der Bevölkerung. Die Mission wurde immer bekämpft von den Kolonialregierungen. Aber dieser Emde ist heute ein Heiliger in Indonesien, ein schlichter Uhrmacher Emde, der Jesus verkündet hat und das groß. Die Treue Gottes in den Weltordnungen, natürlich besteht sie fort und das ist Gottes herrliche Treue, dass er das uns auch erleben lässt. Wie war die Reklame in der Straßenbahn immer vom Heizungsmann? Der nächste Winter kommt bestimmt. Er hat ja recht, er kommt bestimmt, weil man sich darauf verlassen kann, weil die Ordnungen Gottes nicht ins Wanken kommen, auch in dieser unheimlichen Welt, egal wer gewählt wird in der Regierung, bei der kommenden Wahl, weil nicht Menschen und die UNO nicht das in ihrem Terminkalender haben, sondern weil Gott regiert und weil die Beter in dieser Welt noch das Sagen haben. Absolut verlässlich sind diese Gottesordnungen. In Jeremia 31 steht, wenn diese Zusagen Gottes nicht mehr gelten würden, dann würden auch die ganzen Ordnungen der Natur ins Wanken kommen. Dann würde das alles aufhören. Gott hat sich gebunden an sein Wort. Ja, glaubt ihr das wirklich? Ja, wir glauben das. Dass es absolut verlässlich ist. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Was schon Noah erlebt hat, die Gnade Gottes birgt dich, auch im schlimmsten Unwetter, auch in den schlimmsten Schmerzen, auch in den schlimmsten Anfechtungen deines Lebens. Gottes Gnade birgt dich, nur du kannst dich darauf verlassen, weil Gott es befohlen hat, so wie er mit seinem mächtigen Wort den Chaosmächten geboten hat. Die Chaosmächte liegen immer noch bedrohend über dieser Welt. Das ist das, was die Bibel sagt. Und daran wird die Welt untergehen, das stimmt. Aber weil Gott es bestimmt, wann es geschehen wird. Und solange die Erde steht, ist es die Treue Gottes, der seine Verheißungen erfüllt. Und darum ist das so groß, wie das kommt. Meine Großmutter Busch in Hülben, Mutter von Wilhelm Johannes Busch. Ach, wie hat sie uns als Kinder schon hingewiesen, wenn der Regenbogen geleuchtet hat. In unseren Tagen will man das Wort vom Regenbogen gar nicht mehr in den Mund nehmen, wenn man an einen Inka-Krieger und an manches andere erinnert wird. Und trotzdem ist es für uns so. Wir haben inzwischen in der Physik gelernt, wie die Spektralfarben leuchten, wenn man das Licht zerteilt. Aber für mich ist das geblieben, dass in den schrecklichsten Unwettern dieser Welt der Regenbogen Gottes seiner Gnade leuchtet. Und das kann uns niemand zerstören. Keine Demo und kein Halstuch. dass der Regenbogen Zeichen der Güte Gottes ist. Und lesen Sie im ostpreußischen Tagebuch Graf Lehndorff, der an den letzten Tagen des Zusammenbruchs in der völlig zerstörten Stadt war. Und draußen gehen die Flüchtlingstreck vorbei. Und es regnet in Strömen und sie wissen, was kommt, wenn die russischen Truppen einrücken werden. Und alle reden nur von der großen Angst. Und dann ein Unwetter, ein furchtbares Unwetter, beschreibt er. Und er tritt noch einmal ans Fenster. Und mitten im Unwetter leuchtet über dem verwüsteten Königsberg der Regenbogen. Das ist dieser Regenbogen Gottes. Und Graf Lehndorff sagt, die Herrlichkeit Gottes haben wir gesehen. Alles war weg, das andere. Und er sagt zu seiner, er war ja Chirurg, Doktora, einander die Mitdoktorin, lies doch die Losung. Dann war die Losung dieses Tages vom Bogen Gottes in die Wolken gesetzt. Wir brauchen das nicht, aber es bestätigt uns immer wieder, wie Gott uns auf vielfältige Weise daran erinnert, dass er seine Gnade noch nicht abgezogen hat. Wir sind dankbar. Und der Noah war gehorsam und treu. Ach, ich habe das erlebt. Unendlich oft auf Intensivstationen. Mitten in der Nacht. Ich danke noch diesen Hospitälern, die ohne große Rückfrage mir den Zutritt erlaubt haben. Und dort lagen sie. Und sie haben erfahren, zu spät, wir haben aufgemacht und wieder zugemacht. Dann lachten sie da. Und dann sagst du ein Jesuswort und sagst, Jesus ist da. Und es geht zur Herrlichkeit. Und dann sagen die, ja, ich freue mich. Und ich bin geborgen. Das ist der Regenbogen Gottes, den er schenkt. Auch vielen von uns hier in diesem Raum, aber auch zu Hause, wenn wir die Bibel aufschlagen, wenn wir miteinander beten, wenn uns einer am Telefon ein Trostwort zuruft. Das ist so herrlich, mitten im Gericht Gottes, ja, es ist so, dass unsere Welt mitten im Gericht Gottes ist. Aber es ist der Bußruf. Das Wort Gericht ist auch nicht schlecht. Nachdem ein Richtervorsitzender dieser Gemeinde ist. Ein Richter ist nichts Böses, der richtet die Dinge. Gott richtet eine unheimliche Welt. Das ist positiv. Wenn die Hausfrau ein gutes Gericht aufträgt heute Mittag, ist auch schön. Das Gericht ist nichts Negatives, warum wir das so verdrängt haben. Gott richtet diese unheimliche Welt, die Chaosmächte dieser Welt. Aber sie dürfen ihr Leben bergen im lebendigen Gott. Und dass Jesus ihnen nahe ist, die auf diesen Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Sie dürfen sich freuen an diesen herrlichen Gaben im Leben und in der großen Zukunft. Ich möchte schließen mit einem Wort aus dem Propheten Jesaja. Dort sagt Gott, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Das trifft auch viele von uns zu. Aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen. Spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es nicht. Ich halte es wie zu Zeiten Noahs, da ich schwor, dass die Wasser Noahs sollten nicht mehr über die Erde gehen. So habe ich geschworen, dass ich nicht über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das gilt dir heute. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir für diese große Liebe, für dein barmherziges Vaterherz, das so ganz anders ist, als wir ahnen. Voller Liebe, voller Erbarmen und voller Geduld. Und du rufst uns zur Umkehr, dass du unser Leben ergreifen sollst und in unserem Leben Wohnung machen willst. Da willst du durch deinen Geist uns beherrschen, Herr. Wir können nur vor dir Sünde ablegen, Böses bekennen, eigene Wege, der Trotz unseres Ichs, ohne dich, wo doch bei dir aller Frieden, alles Heil liegt. Wir danken dir, dass du uns geschaffen hast. Du hast uns bereitet, unser Leben im Leib der Mutter. Es kommt alles von dir, du bist der Schöpfer unseres Lebens und du bist der Erhalter der Welt. Herr, vergib uns auch unser sündiges Reden. Wir wollen dir danken, auch für allen Regen, den du gegeben hast, nach der Dürre des Bodens und des Grundwassers. Du wirkst ganz wunderbar, auch in der Schöpfung. Und vergib uns, wo wir dich nicht ehren über all dem, was du schenkst in deinem wunderbaren Tun. Wir danken dir, dass deine Gnade uns gilt und dass deine Gnade uns durchträgt. Wir wollen uns ganz neu deiner Gnade ausliefern. Und wir bitten dich jetzt ganz besonders für alle Bedrängten, Kranken, Verzweifelten, Mutlosen, aber auch für alle in dieser Stadt, die dich nicht kennen. Herr, gib doch, dass wir deinen Namen und dein Heil bekannt machen dürfen. Amen.